Shit, wie weiter? Der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Hier erzählen Menschen ihre ganz persönliche Geschichte. Wir reden über Sucht und Sehnsucht, über Alltagskämpfe und über den Mut, trotz allem weiterzugehen. Mein Name ist Tobias Grimm. Schön, bist du dabei. Und schön, seid ihr alle dabei, hier am RefLab Podcast Festival. Wir zeichnen die Folge live auf mit euch als Publikum hier auf dem Kulturareal Mühlentäufenbrunnen in Zürich. Das RefLab Podcast Festival, das steht unter dem Motto «Alles wird gut». Und dieser Satz wird in der nächsten Stunde schon ziemlich ins Wanken kommen. Weil Lebensfreude und Depression kann so nach wie nach sein. Nicole Amrhein erzählt mir heute ihre Geschichte. Und ich trage so die grosse Frage in mir, wie um alles in der Welt findet man wieder Hoffnung, wenn alles um einen herum dunkel wird und nicht mehr aufhört, dunkel zu sein. Wenn du uns von daheim oder unterwegs zuhörst, in der Geschichte von Nicole reden wir heute auch über Depression, über Essstörung und Suizid. Falls es für dich too much sein könnte, dann lass den Podcast doch zu einem Zeitpunkt, wo du so Themen machst, verleiden oder mit jemandem zusammen. Falls du dir selber Unterstützung wünschst, ob du selber betroffen bist oder jemanden kennst in deinem Umfeld, dann findest du mehr Infos dazu in den Shownotes. Du bist nicht allein. Und jetzt steigen wir ein in die Geschichte von Nicole Amrhein. Ihr Leben wird zu einer Achterbahn. Auf der einen Seite beruflicher Erfolg. Als Fernsehmoderatorin wird sie zu einer öffentlichen Person. Als Autorin schreibt sie unzählige Bücher, Bestseller. Zusammen mit ihrem damaligen Mann lebt sie im Ausland, im Piemont, in München, im Tessin, geht in Luxushotels ein und aus. Ein aufregendes Leben, so wirkt es auf mich. Auf der anderen Seite hängt ein dunkler Schleier über diesem Leben, eine Art des Parallelleben. Depression, Suizidversuche, immer wieder viel Alkohol, eine Essstörung, die sie 30 Jahre lang begleitet, bis 2020 ihr Leben eine unerwartete Wende hat genommen. Ausgerechnet dann, wo ihre Exit, die Sterbehilfsorganisation, das Go hat gegeben, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen kann. Etwas, was sich Nicole zu diesem Zeitpunkt schon lange hat gewünscht. Es ist nur noch darum gegangen, dort einen Termin abzumachen, wenn das Leben so fertig sein soll. Und ausgerechnet dann entscheidet sich Nicole für das Leben. Über all das reden wir. Und wir graben zusammen, ob wirklich alles gut wird. Merci vielmals, Nicole, bist du da. Erzählst
du? Besten Dank.
Ich bin selber vor kurzem Vater geworden von einer Tochter. Und mir schudert jetzt bei diesem Gedanken. Ein Kindergartenmädchen will nicht mehr leben. Nicole, du lass uns heute teilhaben von deiner so persönlichen Geschichte. Und genau das ist deine Geschichte. Mit 6 hast du das erste Mal genau diesen Gedanken gehabt. Ich will nicht mehr leben. Machst du dich erinnern an diesen Moment?
Ja. Unser Kindergarten war so langgezogen, so wie in einem, so wie eine kleine Baracke ist das gewesen. Und vorne war der Raum, wo wir den Tag durch haben verbracht. Und aussen, auch im geschützten Bereich, waren so lange Bänke gewesen. Und dort musst du deine Schuhe umziehen, oder? Du musst die Finke anziehen und dann reingehen zum Spiel und so. Und am Schluss musst du wieder die Finke ausziehen und die Schuhe anziehen. Und ich habe die Schuhe angezogen. Und bin dort gesessen und habe die Schuhe angeschaut und habe rausgeschaut. Und dann habe ich an die Unendlichkeit gedacht, das ist mir so überkommen und es ist so beängstigend und eng geworden in mir, dass ich mir gesagt habe, ich will nicht mehr leben. Ich will einfach nicht mehr, ich will das Leben nicht mehr.
Kannst du mich mal ein bisschen mitnehmen in die Zeit? Also ich kann mir vorstellen, dass es für eine 6-Jährige echt überfordert kann sein, wenn so dunkle Wolken über ihm und in einem innen sich zusammenbrauen. Weißt du, hast du denn zumal verstanden, was das für Gefühle sind, die du in dir hast?
Nein. Überhaupt nicht, nein. Ich muss dir vielleicht dazu sagen, dass in meinem Elternhaus sind so solche Themen nicht angesprochen worden. Mir hat auch nicht Fragen zum Leben gestellt oder so. Mir hat funktioniert. Mir hat gut funktioniert. Mir hat sehr erfolgreich funktioniert wie mein Vater oder meine Mutter. später auch mein Bruder, das war Thema gewesen bei uns daheim, aber nicht, dass ich dort im Kindergarten auf dem einsamen Bänkli mir gewünscht habe, dass es fertig ist.
Hast du mit jemandem können reden in dem Moment? Mhm. Oder wie Nein. hast du das erlebt?
Ich habe das dann auf mich genommen, so nach dem Motto, ich bin nicht recht. Also ich bin einfach, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Ich müsste halt anders sein, dann hätte ich auch die Gedanken nicht.
Das sind Gedanken und Gefühle, Erlebnisse, die du ganz lange für dich hast behalten. Mhm. Wie hast du es geschafft, für dich zu behalten?
Also mit 13, also als ich mit 12 bin, magersüchtig geworden, habe ich es nicht mehr für mich behalten. Ich muss ein Teil davon, weil das ist sichtbar, Magersucht ist sichtbar. Und wenn dein Kind immer dünner wird und du musst Angst haben, dass es verhungert, ja, dann wirst du schon aktiv. Und dort ist schon klar geworden, dass etwas wahrscheinlich nicht wirklich stimmt. Oder so. Aber mir ist dem nicht, ich war zwar das ganze Jahr im Spital gewesen, aber mir ist dem nicht wirklich nachgegangen. Ich habe nicht irgendeine wahnsinnig intensive Psychotherapie gehabt oder sonst irgendetwas. Mir hat es dann vielleicht auch noch nicht besser gewusst. Das muss man einfach auch dazu sagen. Aber, mit 18 in der habe ich am ersten Tag vom Gymnasium, habe ich dann, statt der Magersucht, habe ich dann mit Bulimie angefangen. Und das siehst du nicht. Das sieht höchstens der Zahnarzt am Zustand der Zähne. Aber ansonsten ist Bulimie viel verträglicher für die Gesellschaft heute. Oder? Man sieht es nicht. Es ist, ja, machst halt für dich. Aber der kommt dann ein wahnsinnig grosser Druck von dem selber dazu, weil man so allein ist mit dem. Und weil du Angst hast, das kannst du auffliegen. Und wenn du auffliegst, wer kann dich noch gerne haben? Mit so etwas Abstrusem, was du tust.
Du hast gesagt, du hast das erste Mal im Kindergarten auch an den Tod gedacht. Das ist ein Thema, das dich begleitet hat im Leben. Und kurz nach dem, was du jetzt gerade angesprochen hast, bist du selber auch Mitglied geworden bei Exit, einer Sterbehilfsorganisation mit 19. Mhm. Warum?
Das Thema Tod hat mich von dann an, von 6 Jahren, nicht mehr losgelassen. Das ist einfach immer unterschwellig mitgegangen. Und später ist ja dann mein Wunsch, wirklich mit zu suizidieren, ist chronisch geworden. Und ich bin keinen Tag mehr, habe ich können leben, ohne dass ich nicht mehrmals an Selbstmord denke und an Möglichkeiten, wie ich es machen könnte. Und darum, mit 19 war das für mich klar gewesen, dass ich das, das ist einfach, ja, ich habe das irgendwo gesehen, man kann sich anmelden für eine Lebensmitgliedschaft und das ist wie klar gewesen. Es war zwar mega viel Geld gewesen für einen Schüler, oder? Dann zumal über 1000 Stutz. Aber ich habe das einfach gemacht.
Wir gehen auch noch tiefer in die Momente rein, wo du einfach nicht mehr leben wo du dich suizidieren wolltest. Aber lass uns zuerst mal eintauchen in deine Lebensgeschichte. Also, weil beruflich ist für dich eine erfolgreiche Zeit gekommen. So wirkt es. Sei es als Moderatorin im Fernsehen, als Journalistin, im Schreiben von Berichten also über Restaurants und Luxushotels. Oder als Autorin von unzähligen von Romanen. Also so zu schreiben, zu beobachten, zu erzählen, das war immer Teil von deinem Beruf. Mhm. Was hast du für Erinnerungen an die Zeit?
Also ich bin in 9. Klasse bin ich zum Berufsberater, wie alle. Oder? Und dann habe ich dem gesagt, was ich eigentlich alles möchte. Ich möchte irgendwie schreiben, ich möchte zum Fernsehen, ich möchte Schauspielern, ich möchte singen, ich möchte irgendwie so. Und dann hat er mir am Schluss von dieser Stunde gesagt, du musst dir einen Beruf machen. Und das hat mich recht abgedrückt. Also ich habe das schon meinen Eltern gegenüber gar nicht erwähnt, oder? Weil das ist eh nichts, wo...
Und, also das möchtest du schreiben?
Ja, dass ich zum Fernsehen möchte. Und dann hat sie eh gesagt, ja, wie willst du das machen? Und so, ja. Und das ist wahrscheinlich schon ein tiefes Bedürfnis in mir, mit Menschen zu arbeiten, am Leben von Menschen teilzuhaben. Ich finde auch, jeder Mensch ist ein Buch wert. Aber wirklich jeder. Auch wenn das eine langweilig scheinende Person ist, sie ist einfach darum ein Buch wert.
Du hast selber mal in einem Interview gesagt, wenn ich schreibe, dann lebe ich in einer anderen Welt. Mhm. Inwiefern ist das Schreiben und das Beobachten für dich auch ein Überlebenswerkzeug sein? Mhm. Oder vielleicht eine Flucht?
Ablenkung. Ja, sicher, ja.
Was hat das mit dir gemacht? Oder also macht es vielleicht
ich habe zuerst gemerkt, wo es nicht mehr ging, schreiben.
Mhm. Oh, das ist weggefallen.
Genau, wo ich jetzt in einem Buchprojekt einfach habe gemerkt, es geht jetzt nicht mehr. Ich bin da gehockt, auf die Tastatur geschaut und in mir drin habe ich gespürt, dass es für lange nicht mehr gehen wird. Ich war dann so schlecht weg, dass das wie, ja, es hat mal etwas gebraucht, das das Ganze mal hat zum Stillstand gebracht. Und als ich nicht mehr schreiben konnte, mich nicht mehr ablenken konnte, dann sind vor allem einfach Depression, Alkoholsucht und Bulimie. Also, das sind die drei Sachen, die mein Leben ausgemacht haben. Und ich habe auch mein ganzes Leben nach dem ausgerichtet.
Ich würde gerne mit dir noch das Thema Depression eintauchen, um etwas verstehen, mhm. was das mit dir hat gemacht, wie sich das für dich hat angefühlt. Das ist ein Thema, das dein Leben hat geprägt. Und das Diffuse daran ist, denke ich mir, dass das ja einem niemand angesehen. Also, es ist ganz etwas anderes als bei einem gebrochenen Bein, wo man dann vielleicht einen Gips hat und man hört, die hat etwas, gute Besserung. So. Depression ist unsichtbar. Mhm. Wie ist das dir gegangen?
Nicht anders. Ich bin mit 15 überfahren worden von einer Geisterfahrerin auf dem Töffli. Die hat einfach die Kurve genommen, nicht weitergeschaut und hat mich überfahren. Ich bin dann mehrere Wochen im Spital gelegen, und dass sie alle mich besuchen. Alle. Und 2 Jahre vorher, als ich mit der Magersucht das Jahr im Spital war, da ist niemand gekommen. Einfach zum Zeigen. Das ist kein Vorwurf an die, die nicht gekommen sind. Aber es zeigt einfach, dass wir, wenn du ein somatisches Gebrechen hast, dann ist das nachvollziehbar, irgendwie. Aber wenn ich den Leuten sage, selbst bei den Ärzten, wenn ich gesagt habe, mein Kopf blutet, ich kann nicht mehr, ich kann das Gedankendrehen nicht mehr aushalten. Ja, dann müssen wir halt mit den Medis noch ein bisschen auf, oder so. Ja, gut. Irgendwann bist du dann abhängig von den Medis, oder? Und ein Entzug von Valium oder so, das ist ganz extrem. Also, das ist nichts Angenehmes.
Wenn du zurückschaust auf das, was denkst du, was ist es? Ist es auch eine Überforderung? Wie gehe ich mit jemandem um, der Depression hat?
Ja, natürlich. Ich weiß es ja selber nicht, wenn ich mit Menschen so umgehe, die selber Depressionen haben. Ich gebe einen Kurs und da geht es um Depressionen, aber du kannst denen auch nicht, die kommen natürlich in den Kurs und die hoffen, dass ich ihnen irgendwie auf einem A4-Blatt aufschreibe, was man alles machen kann, für dass man sich wieder gesund fühlen kann. Das gibt es nicht. Es sind hunderte von Schritten. Es ist das Wollen von jedem Einzelnen. Mhm. Und warum soll ich wollen leben, wenn das Leben so nicht mehr lebenswert ist? Wenn die Gedanken derart erdrückend sind und wenn ich Angst habe vor dem nächsten Moment. Mhm. Das habe ich am schlimmsten gefunden. Angst vor dem nächsten Moment. Das macht alles zunichte. Du kannst es lassen.
Was hast du da gebraucht in dieser Situation? Was hat dir gut getan?
Sicher nicht ein Ehemann, der mich nach einem Selbstmordversuch einfach liegen lassen und sagt, es reicht jetzt, du kannst gehen.
Also Menschen, die dich sehen, die dich hören, ja. Die mitgehen mit dem, was du erlebst, wo es vielleicht auch gerade gar keine Worte gibt.
Dafür. Genau. Mhm. Das habe ich auch in all diesen Kliniken gesehen. Es hat immer wieder mal Pflegende gegeben, die das haben können. Einfach nebendran hocken oder mit mir spazieren oder was auch immer und nichts sagen. Einfach annehmen, dass es jetzt gerade so ist. Die Schlimmsten sind die mit irgendwelchen Übungen hinführen kommen und das mit dem noch 3-mal am Tag machen wollen. Und so. Wenn der Mensch im Moment nicht bereit ist für das, dann hat es gar keinen Sinn.
Die Gefühle, die wir jetzt uns da herentasten, drin eintauchen, wo dein Leben begleitet hat. Das ist über Jahre, über Jahrzehnte hast du die mit dir mitgetragen. Das war der Moment, wo du hast gemerkt hast, jetzt geht es nicht mehr allein.
Ja, das war der, wo ich nicht mehr schreiben konnte. Ja, weil da ist meine Berechtigung weggefallen, oder? Mhm. Meine Berechtigung ist weggefallen. Und dann habe ich dann in Italien gelebt und ich habe mich dann in der Schweiz einweisen lassen, in Bern, in eine Klinik. Und dort ist mir klar geworden, das geht jetzt nicht mehr. Und das ist schon noch schwierig. Mir war nicht klar, was die mit mir machen wollen. Da ist jemand, dem sein ganz Kopf ist voll, der ganze Tag von Drehen. Und wenn es mal nicht dreht, dann ist der Kopf voll von Sucht. Also, ich habe die Sucht mehrmals am Tag ausgelebt. Und das war einfach eine Knüngel. Und auch innen war es nicht ganz klar, wo das sie anfangen soll, oder? Immerhin hat dann einer von den Psychiatern mir dann, Meditation ein bisschen näher gebracht. Und das ist etwas, was ich bis heute habe beibehalten. Also, ich habe immer meditiert in all diesen Jahren. Manchmal auch nur ganz kurz. Und manchmal habe ich auch aufgehört, weil ich es nicht ausgehalten habe. So. Aber das Meditieren hat mir wirklich, das gibt mir Ruhe. Heute gibt es mir Ruhe.
Also, kann man sagen, für dich ist wie Meditation, dort hast du etwas gefunden, wo du vielleicht schaffst, so einen Faden rauszuziehen aus dem Klüngeli.
Ja, genau.
Oder wie ist das?
Ja, und etwas, diesen Suchtgedanken, zum Beispiel diesen Suchtdruck entgegenzusetzen. Weil Menschen, die nie süchtig waren, die haben keine Ahnung, was das heisst, Suchtdruck in sich innen zu haben. Das verunmöglicht alles andere. Da ist nur noch das, nur noch das, nur noch diese Schiene gibt es.
Ist das für dich auch verknüpft gewesen mit dem Schreiben?
Ja, ja.
Inwiefern?
Ja, schon im Gymnasium habe ich immer, wenn ich gelernt habe, habe ich mich daneben voll gegessen. Immer daheim habe ich das ist parallel gelaufen, das ist so völlig, und weil ich so viel habe gelernt, habe ich auch so viel können die Sucht ausüben. Ja, und dort, mit 20 habe ich Matur gemacht dann, und bin ausgezeichnet worden, weil es scheinbar ist gut war. Ja, habe dann angefangen Medizin studieren und konnte nicht mehr auf der Bank sitzen dort, weil ich so abgemagert war von dieser ganzen Bulimie und wieder in eine Magersucht reingerutscht. Das war auch so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist es nicht gut.
Das Thema, das dich lange begleitet hat und das dich auch an einen Punkt gebracht hat, wo wir schon gestreift haben, dass du nicht mehr wollen leben. Und die Sehnsucht nach dem Tod, das war irgendwie etwas, was dich hat begleitet über viele Jahrzehnte. Kannst du mich mal ein bisschen mitnehmen in die Gefühle? Wie hat sich das in dir angefühlt?
Ich komme wieder zurück auf Depression. Wenn du den ganzen Tag, wenn das wirklich so eine schwere Depression ist, Da ist keine Minute zum Verschnaufen. Du bist dauernd dran. Das ist dauernd am Denken. Und irgendwann ist der Tod natürlich in so einem Moment ist wie eine Flucht. Also, ja, bitte, ich möchte gehen. Und wenn sich Menschen, die Depressionen haben, suizidieren, dann ist das nicht, weil sie tot sein wollen, sondern sie wollen einfach das Denken nicht mehr. Sie ertragen das nicht mehr.
Es soll einfach aufhören,
das, was jetzt aufhören. Ist. Es soll aufhören, da oben drehen und aufhören zu blüten. Mhm. Genau. Mhm.
Du hast mehrere Suizidversuche erlebt in deinem Leben. Du bist jeweils im Inselspital in Bern aufgewacht oder bist reanimiert worden. An was machst du dich erinnern an die Situation?
Ich habe beim ersten Mal, dass ich bin aufgewacht und irgendwo den Arzt verklagen. Also das ist... Für mich war einfach klar, die sind völlig über ihre Grenzen gegangen. Das ist nicht ihr Recht, mich ins Leben zurückzuholen. Ich wollte das Leben nicht mehr wollen, und jetzt ist es nicht ihr Recht, mich dorthin zurückzuholen. Und ich habe später dann mal mit so einem Intensivmediziner geredet und dann hat er zu mir gesagt, schaut, wir haben so viele Fälle und da kommt so viel rein, jeden Tag. Wenn wir bei jedem noch fragen würden, ob er noch gerne leben möchte oder nicht, dann könnten wir nie nachher und müssen da zum Leben retten. Ja.
In dieser Zeit ist ganz viel, was dich ausgemacht hat, weggefallen. Also du hast nicht mehr geschrieben, du hast nicht mehr im Ausland gewohnt, bist nicht mehr, sagen wir mal, in Anführungszeichen, erfolgreich gewesen. Das, was dich ausgemacht hat, was man vielleicht in ein Portfolio tut, was man auf einer Webseite schreibt, wo man gerne dafür zitiert oder irgendwo her eingeladen wird. Die Frage, wer bin ich denn noch? Was hat die mit dir gemacht?
Die Frage ist bis heute, also wer bin ich? Ja.
Findest du für dich Antworten?
Eben, früher habe ich die Antworten gefunden vom Elternhaus her. Erfolgreich sein, Geld verdienen, Familie gründen, was auch immer. Ich muss dazu sagen, ich habe schon mit 5 gesagt, ich will kein Kind, ich will den Hund. Ich wollte nie Kind. Ich hatte eigentlich nie so ein Bild von der Familie für mich. Wer bin ich heute? Sicher, das Ganze an mir arbeiten hat sicher etwas gebracht. Ja. Also sonst wäre ich auch nicht gut. All die Stunden und Abendstunden. Ich bin tiefer geworden. Tiefer, ja. Ich habe immer noch schlecht mit meinem Körper. Das ist mir wahrscheinlich einfach ein bisschen mitgegeben worden, auf eine Art. Aber ich habe nicht mehr so das Gefühl, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Weil das ist ein Satz, der mich wirklich 40 Jahre ganz eng hat begleitet.
Ich gehe noch einen Schritt weiter in deiner Geschichte, in deiner Lebensgeschichte. Vielleicht um es mal auch ein bisschen auf eine Zeitachse einzuordnen. Also 2016 ist es zur Trennung von deinem damaligen Partner nach einem gescheiterten Suizidversuch oder einem Suizidversuch, den du überlebt hast, so kann man es sagen. Magst du mich mal ein bisschen mitnehmen in die Zeit, dass ich irgendwie auch verstehen kann, was in dir hat brodelt? Also was ist dort passiert?
Du suchst halt auch immer Lösungen von außen. Also es ist einfacher, eine Lösung draussen zu suchen und sich zu scheiden, als noch mehr selber hineinzuschauen. Oder? Und vielleicht kommst du auch gar nicht weiter mit dir im Inneren. Und also nicht, dass ich die Scheidung bereue, überhaupt nicht. Aber einfach zum Sagen, ich habe immer gehofft, dass die Ärzte irgendwann eine Lösung bringen, die dann final mal hilft. Also um Himmels Willen. Ich hatte 63 Elektroschocks. Das ist eine ganze Menge. Ich habe Psychopharmaka auf und ab, auf alle Arten gehabt. Nichts hat geholfen. Und dann ist ja 17, ist ja dann zu dieser Operation gekommen. Das ist eine tiefe Hirnstimulation. Das haben sie bis jetzt in Bern nur gemacht bei sehr schweren Parkinson-Fällen. Und im Ausland macht man es aber zum Teil schon mit depressiven Patienten. Und ich bin auch die Erste gewesen, wo sie das in Bern gemacht haben. Und da habe ich natürlich auch gehofft, um Himmels Willen. Also, das muss jetzt gut kommen. Mhm. Und nicht nur ich habe das gehofft, natürlich auch das Umfeld. Da ist ein recht grosser Druck entstanden. Jetzt macht sie die Operation, 7 Stunden Wachoperation, sie machen dir den Schädel auf
und
alles.
Und ist klar, dass du die machst? Also 7 Stunden am offenen Schädel?
Ja, mit dem Mut von der Verzweiflung, ja. Ich habe ja nur aus Verzweiflung gelebt. Also. Und das habe ich gemacht, ja. Und dann war das fertig gewesen und es ist überhaupt nicht besser geworden. Und das war schon ein ganz schwieriger Moment, wo ich musste merken, das wird überhaupt nicht besser. Obwohl man mir gesagt hat, es kann bis zu 5-6 Jahre gehen, bis die Sonden im Hirn sich anfangen zu entwickeln. Und darum bin ich dann auch zu Exit. Weil für mich war klar, jetzt habe ich alles ausgereizt. Ich habe alles gemacht, was man irgendwie machen kann. Und es ist überhaupt nicht besser geworden. Es wird immer nur noch schlimmer. Und dann musste ich 2 Gutachten haben von 2 Psychiatern. Und die hatte ich dann auch gehabt. Und das ist das, was du vorhin erzählt hast. Ich bin dann auf Zürich, also ich musste auf Zürich gehen, zu denen, zum Hauptquartier. Und dann hockt die Frau neben mir ab und hat so ein Spiegel Papier in den Händen und sagt, ich habe euch eine gute Nachricht. Ihr dürft gehen. Und dort, das ist auch so einer von diesen Momenten, wow. Dann habe ich gewusst, nein, ich will gar nicht. Ich will nicht meinem Umfeld müssen Ade sagen und sagen, ich gehe übermorgen oder irgend so etwas. Ich bin gar nicht bereit. Und seither ist die chronische Suizidalität ist weg. Ja, das ist verrückt.
Wow, das ist, ja.
Das ist wie
Moment,
ein neues Leben.
Wo du hättest können gehen, mhm. Der hat wie einen Wendepunkt in deinem Leben.
Und dort habe ich so gespürt, dass ich das nicht will.
Warum? Kannst du das heute erklären?
Ja, es, eben, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe mir vorgestellt, ich muss meine Mutter umarmen, obwohl es dort auch schwierige Zeiten und alles gab, aber ich muss die umarmen und sagen, ciao. Und ich weiss, übermorgen geht sie. Und ich weiss es auch. Mhm. Das ist so ganz anders als bei einem normalen Suizid. Wenn du dich suizidierst, in der Regel schreibst du einen Abschiedsbrief. Mhm. Du gehst ja nicht nur zu den Leuten und sagst, ade. Und dort, bei Exit, wird es ganz klar gefordert, dass du Abschied nimmst von deinem Umfeld.
Also du hast dich wahnsinnig fest mit deinem Gehen auseinandergesetzt. Du hast auch deine, also zum Verstehen, auch wie ernst dir das zu diesem Zeitpunkt war, wollen zu gehen. Du hast deine eigene Beerdigung auch fix fertig geplant. Also von den Liedern, von Gästenliste bis zum Ablauf. Mhm. Warum war dir das wichtig gewesen, das alles so?
Also A, habe ich nicht wollen, dass die noch Arbeit haben wegen mir. Mhm. Und B, also wenn schon, dann möchte ich dann schon ein paar Sachen. Mir wäre wichtig gewesen, dass die schön gehen essen zum Beispiel. Mhm. Und nicht einfach irgendwo bei einem Tee hocken oder so. So Sachen hätte ich wollen. Und dann sind ja lustigerweise, als ich nicht mehr konnte schreiben, sind mir Lieder entstanden. Und ich kann überhaupt nicht irgendwie Musik machen oder so. Ich habe immer gerne gesungen, aber ich kann nicht Noten lesen. Also das ist schon so etwas. Und dann während dem Spazieren sind Lieder entstanden. Zuerst Melodie in meinem Kopf und dann habe ich die aufs Handy aufgenommen, einfach so gesummt. Mhm. Und daheim habe ich es abgelassen und einfach den Text hergeschrieben. Ich habe gar nichts überlegt, der ist einfach gekommen. Und das ist irgendwie... Und eines von diesen Liedern hat dann so der Abschluss gegeben von allem. Von dieser Beerdigung.
Du hast uns das Lied mitgebracht. Und wir können uns das zusammen anhören. Was an dieser Beerdigung wäre gelaufen?
Adieu, salut, merci. Tu restes dans cette vie. Je te donne, si tu le veux, tout mon abri. Whenever you feel sad and lonely in your life, I hope you won't forget there are many other eyes. Non lasciati andare, vai avanti in questa vita, perché non vedere il mare senza pensare alla dita? Ich wünsche dir von Herzen, dass du deinen Frieden findest. Es könnte sehr gut sein, dass ein feines Band uns bindet.
Nicole, warum hast du dich trotz allem für das Leben entschieden?
Das kann ich fast erst heute sagen, wo es immer wieder und immer mehr Momente gibt, wo ich einfach kann sein. Ich kann sein ohne Suchtdruck, ich kann sein ohne depressive Gedanken, ich kann sein ohne chronische Suizidalität. Wo ich einfach kann das Leben wahrnehmen. Ich glaube, das habe ich gar noch nie in meinem Leben so gehabt. Das ist jetzt nicht, dass ich da durch die Folge 7 bin oder so. Aber ich bekomme einen Eindruck von dem, was wahrscheinlich dir alle als normal empfindet. Und das ist durchaus lebenswert, von mir aus gesehen.
Und die Vergänglichkeit, also weißt, die Gedanken, die du so viele Jahrzehnte hast mit dir umgetragen, was macht die Vergänglichkeit vom Menschsein heute mit dir?
Ich habe mich sehr viel auch mit Buddhismus so auseinandergesetzt. Ich habe natürlich auch Bücher gelesen zum Thema. Und habe zurückgedacht an meinen Physiklehrer, der gesagt hat, Energie geht nie verloren. Und das ist, ja, das ist wahrscheinlich zentral für mich. Energie geht nie verloren. Auch wenn ein Mensch geht, die Energie bleibt wie da.
Wo man es vielleicht wie neu kanalisieren kann oder etwas anderes übersetzen.
Ob dir das nachher ein Hund gibt oder eine Katze oder gar nichts, oder es spielt gar keine Rolle, aber einfach die Energie bleibt da.
Du hast auch immer wieder Gedichte geschrieben und Lyrik in deinem Leben. Machst du bis heute. Und du hast mal geschrieben, einen Satz, ich habe den mitgenommen, die Welt kalt und überfordernd, es gibt kein Entkommen ausser dem Tod. Mit deiner Geschichte und alles, was wir jetzt schon wissen über das, was du erlebt hast, wie nach fühlt sich der Satz heute noch an?
Oh, das ist eine gute Distanz. Ja.
Einfach auch durch die Zeit und durch das Nachgehen? Oder wie ist die Distanz entstanden?
Der Faktor Zeit sollte man nie außer Acht lassen. So etwas braucht Zeit. So eine Entwicklung, so ein Wegkommen von solchen Mustern. So. Das braucht Zeit. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen entstanden. Das ist ja über sehr viele Jahre ist das gewachsen. Und ja. Ja.
Wir haben schon ein bisschen über das Schreiben, über dein Schreiben geredet. Und du hast als Autorin auch für renommierte Verlage geschrieben, wie Random House und Piper. Und als ich ein bisschen in deinen Büchern habe gestöbert, jetzt so ein bisschen als Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich in diesen Büchern gestöbert, die du hast geschrieben hast, da ist mir eins so ins Auge gestochen, ein Roman, der bei Piper ist rausgekommen. Der heisst «So richtig glücklich».
Ja, das ist eben ganz ungeschickt, ist das gewesen, dass der so heisst.
Es klingt für mich fast ein bisschen ironisch, dass du so aus deinem Leben erzählst.
Also ich muss dazu sagen, ursprünglich ins Büchergeschäft bin ich eingestiegen. Das habe ich gar nicht wollen, gar nicht gedacht. Ich habe zum 60. Geburtstag von meiner Mutter ein Büchlein rausgegeben. Das heisst «Die Pfundsfrau». Und das sind Geschichten aus dem Leben von einer ganz normalen Frau. Und die enden immer anders, als sie anfangen. Und das Büchlein hat sich dann in Bern irgendwie, ich weiss doch auch nicht, was ist passiert. Auf jeden Fall ist das plötzlich in die Buchhandlung gekommen und so. Und irgendwie hat auch Piper hat so ein Exemplar auf irgendwelchen Umwegen bekommen. Und dann hat die mich gefragt, ob ich nicht auch mal für sie etwas möchte schreiben oder so. Und dann war das noch möglich gewesen. und dann habe ich natürlich ja gesagt. Das war natürlich auch eine Ehre gewesen für mich. Und ich hatte eigentlich die Idee, dass die Pfundsfrau eigentlich die Vorlage ist für das Buch. Also die Kurzgeschichten sind Vorlage für das Buch. Wir machen ein Buch, wo es um die Pfundsfrau geht. Und darum hat für mich das Buch immer schon die Pfundsfrau das Buch geheissen. Und ich weiss noch, wir waren dann in der Ferien in Thailand oder so. Und dann kommt da irgendein so ein Cover daher mit so einer jungen Frau, wo ich gedacht habe, es hat Leute gegeben, die haben gemeint, das ist die Gegend auf dem Cover, aus solchen Zeugen. Und dann eben der Tito so richtig glücklich. Und dann weiss ich noch, völlig aufgelöst, hat herangelötet und gesagt, ja, nein, aber das kann ja nicht sein. Und man muss wissen, du hast ja so Verträge mit diesen Verlagen. Und der Endentscheid über den Tito und über das Titelcover haben sie. Weil sich das auch verkaufen muss. Oder? Und sie sind einfach nicht abgerückt von dem. Ich habe wahnsinnig gut mit der Lektorin zusammenarbeiten, es war alles gut gewesen, aber einfach bei dem Titel, da sind sie keinen Meter abgerückt, nicht auch keinen Millimeter. Das war übrigens die gleiche Lektorin, eine ältere Frau, die mir mal gesagt hat, ich schreibe gut und ich habe sehr viel Fantasie und ich habe Potenzial. Aber sie haben immer wieder das Gefühl, ich sei noch nicht bei mir angekommen. Ja.
Und gleich vielleicht auch ein Satz, wo nach dies nach wieder mehr zur Wahrheit ist worden für dich.
Ja, also, klar.
Oder? Das Glücklichsein, also das ist ein grosser Begriff, das Glück. Aber wie war es für dich gewesen, auch nach 10 Jahren oder mehr, wo du viel auch in Kliniken warst, das erste Mal auch wieder Freude zu spüren und mehr diesen Pfad vom Leben
zu erleben. Es ist nicht, dass du plötzlich Freude spürst. Mhm. Es ist irgendetwas, wo ich kann gar nicht so über Gefühle reden, weil ich sie gar nicht so einordnen kann. Weil ich das wahrscheinlich so lange habe unterdrückt, mhm. dass das gar nicht so vorkommt bei mir. Auf jeden Fall kann ich einfach nur sagen, Glück ist für mich, wenn es ruhig ist im Kopf. Ja.
Du hast vorher so eindrücklich gesagt, dass es hat blühtet im Kopf. Mhm. Und das Glück ist für dich, dass...
Wenn es ruhig ist.
Wenn es ruhig ist und das Klüngeli von Gedanken irgendwie.
Wenn der Tag auf dich neu liegt und nicht erst reicheln, mhm. wo es ist einfach ruhig.
Mhm. Mhm. Nicole, mir nimmt es Wunder, wie die Geschichte, deine Geschichte ist weitergegangen, auch nach dem Wendepunkt. Und du hast erzählt, was du mit bei Exit, nach dem Erlebnis bei Exit, hast erlebt. Wie geht es dir heute?
Nachhaltig gut. sage ich immer. Ja, nachhaltig gut. Ja. Weil, ja, lange Zeit, wenn du so lange so erkrankt bist, hast du, und die Leute fragen dich, wie geht es dir? Ich habe die Frage gar nicht beantwortet. Ich habe immer gesagt, du dir. Wie geht es dir? Ich habe die gar nicht mehr beantwortet. Was soll ich denn sagen? Ja, es geht immer noch schlecht, super, oder? Möchte ich auch nicht. Und es ist mir nicht ganz einfach über die Lippen kommen, das erste Mal zu sagen, es geht mir gut. Und zwar habe ich das verbunden mit der Angst, dass es dann wieder schlecht gehen könnte. Ja.
Wie gehst du denn heute mit dem Schmerz von dem zumal um? Wenn du an die Zeit zurückdenkst?
Da habe ich relativ viel Distanz dazu. Ja. Mhm. Ja. Im Wissen darum, dass gerade bei schweren Depressionen kann es immer wieder zu Rezidiv kommen. Also das heisst, es kann Rückfälle geben. Und zum Teil auch heftige Rückfälle. Das weiss man einfach. Okay, das ist halt einfach so ein bisschen da. Aber naja, ich kann jetzt den ganzen Tag an ein Rezidiv denken und das bringt mir ja auch nichts. Oder? Mhm. Und wie gesagt, mittlerweile läuft ja die ganze Stimulation läuft wirklich so, dass wenn man es abstellt, dass ich das merke, dass es mir psychisch wirklich schlechter geht. Und das beweist, dass das schon etwas auch von dem auskommt und etwas stabilisierend hoffentlich.
Mhm. Mhm. Und noch einen Schritt weiter, wenn dich heute jemand fragt, für was lohnt es sich zu bleiben? Was sagst
du? Also ich für mich sage, noch mehr in Frieden kommen mit mir selber. Frieden eben im Sinne von Ruhe, ankommen sein. So. Und ansonsten sehe ich halt Begegnungen mit Menschen. Das ist etwas, was mir sehr viel gibt. Immer noch. Mhm. Oder wieder.
Mhm. Ein Thema, das ich auch ganz persönlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, bis du mir auch von dem hast erzählt, ist die chronische Suizidalität. Mhm. Also, dass es nicht echt ein Moment ist, wo man das Gefühl hat, ich möchte nicht mehr leben, im Sinne von, das soll vorbeigehen. Und darum das als einzige Möglichkeit zu sehen, ist die chronische Suizidalität, das, was du hast erlebt, wo immer wiederkehrt, wo als Schleier drüber ist. Mhm. Was würdest du heute jemandem sagen, wo mit chronischer Suizidalität lebt und so, ja, keine Hoffnung mehr.
Also ich gehe mal ganz schnell zum Psychiater. Mhm. Ja. Nein, allein bringst du es nicht. Allein bringst du es nicht her.
Mhm. Also sich dieser Geschichte annehmen, darüber reden,
ja, irgendwo kommt es ja her, oder? Mhm. Und du musst wirklich dort hergehen, wo... Ja.
Mhm.
Und da bringt auch kein Medis etwas, oder?
Mhm.
Zu dieser Geschichte zu gehen, das ist wieder Zeit, da braucht es Zeit.
Ja.
Zeit und eine gewisse Offenheit, die hatte ich auch nicht mehr gehabt. Natürlich nicht, aber irgendwann ist vielleicht entsteht wieder irgendein kleines Stückchen, entsteht wieder ein bisschen Offenheit. Und dort musst du ansetzen, dort muss auch der Therapeut ansetzen.
Mhm. Du sagst, dass dir Menschen gut tun auf diesem Weg, auch heute Begegnung gut tut auf diesem Weg. Wenn wir heute zurückschauen auf die Geschichte, was du uns jetzt hast erzählt, auf deine Lebensgeschichte. Welche Begegnungen oder Menschen haben dir besonders geholfen, auch, ja, ich sage mal, wieder zurück in das Leben zu finden oder dieses neue Leben, das du heute lebst, zu finden?
Das unter dem Strich musste ich selber machen. Also da, bei allem, was um mich herum ist gegangen und was ist gewesen, was auch positiv ist gewesen, aber die Richtung musst du schon wieder selber finden. Irgendwie halt. Mhm.
Du sagst selber, dass du heute auch eher vorne schaust, statt zurück. Mhm. Was macht der Perspektivenwechsel für dich im Alltag?
Das ist ein grosser Unterschied, ob ich rückwärtsorientiert bin oder ob ich grundsätzlich eher vorne schaue. Mhm. Was nützt es mir, rückwärtsorientiert zu sein? Soll ich das 100'000 Mal wiederkommen? Was war es? Nein, mag ich nicht. Irgendwann muss ich schon mal wie abschliessen. Halt. Mhm. Das ist auch etwas, was ich mit meinen Eltern... Ja, dass sind Fehler passiert, dass sind Sachen gelaufen, die vielleicht nicht so gut waren. Und so. Aber unter dem Strich haben auch sie ihre Geschichte. Und kommen auch sie, meine Mutter kommt aus dem Waisenhaus zum Beispiel, haben auch sie ihre Geschichte. Muss man auch bei ihnen sehen, warum sie nicht haben können lieben konnten, zum Beispiel, oder solche Sachen.
Aber alles wird gut. Es ist, du hast vorhin auch selber das so formuliert, dass nicht einfach alles happy clappy ist. Es ist nicht einfach alles gut ist mit dem Rucksack, auch den du aus deinem Leben, aus deiner Geschichte mitdrehst. Was hilft dir denn heute in diesen Momenten, die echt schwierig waren, zum Aushalten? Also vor ein paar Jahren hast du in diesen Momenten vielleicht zum Alkohol gegriffen. Was hilft dir in diesen Momenten, die Schwere vielleicht auch auszuhalten, die vorübergehend da ist?
Also etwas ist eben das Meditieren. In der ganz akuten Phase habe ich von Zen meditieren. Und das ist natürlich nicht so schlau gewesen. Das ist ein bisschen sehr viel Offenheit. Also da habe ich dann davon abhaben. Und habe dann eher so zu geführten Meditationen bin ich dann übergegangen. Mhm. Aber mittlerweile meditiere ich wieder einfach ins Leere. Und das kann mir durchaus, das tut mir gut. Oder ein Spaziergang mit meinem Dackel. Oder, zum Beispiel, ich habe meiner Psychologin gesagt, ich langweile mich gerne beim Fernsehen schauen. Und gleich mache ich es, oder? Und dann sagt sie, tu mal häkeln dazu. Und dann habe ich so, ich kann nicht häkeln. Und dann sagt sie, probiere es. Und dann habe ich mir das zeigen von jemandem. Und jetzt nicht mehr zum Fernsehen schauen, tue ich häkeln. Oder zum Podcast hören, tue ich häkeln. Mhm. Und dann kann ich mich viel besser konzentrieren. Und kann viel mehr Freude daran haben. Manchmal braucht es so ganz kleine Sachen, so Kniffe, so.
Sachen, die du entdeckst, wie du mit deinem Alltag kannst umgehen kannst.
Genau.
Ja. Nicole, wie hat dich deine Geschichte, deine Erfahrungen und die Art und Weise, wie du die Welt erlebst, deinen Blick auf die Welt und auf unsere Gesellschaft geprägt?
Und du hast vorhin noch geredet von diesen Luxushotels und so. Also ich war dort nicht primär privat, sondern ich habe über die geschrieben und habe sie auch zum Teil evaluiert und so. Und ich bin nicht mehr so geblendet. Und damit meine ich nicht Sonne, sondern von Menschen, von Status, von solchen Sachen.
Was meinst du mit dem?
Das hat auch mit dem Elternhaus zu tun. Wir waren schon sehr orientiert gewesen, halt ein Teil von dieser Gesellschaft gewesen, im Sinn von, wir haben das und das Auto, wir haben das und das Haus und die Kinder machen die und die Ausbildung. Ja. Und da mussten auch meine Eltern böse dazulernen, mit einer Tochter, die einfach alles ins Sand setzt.
Also würdest du sagen, es hat wie gebödelt und durch das auch die Blick in mir geschärft.
Ja, unbedingt, Ich habe noch nie so ein gutes Verhältnis mit meinen Eltern wie jetzt. Jetzt, wo ich ihnen manchmal schon rausgebe. Aber weißt, im Sinne von einfach, wir sehen uns als Erwachsene und entsprechen uns So. Und das, jeden Sonntag, am Nachmittag, gehe ich mit meinem Hund zu ihnen und dann spielen wir Spiele. Und ja, ich hatte jetzt jeden Sonntag, Nachmittag die Möglichkeit, ihnen wieder x Vorhaltungen zu machen. Also es passieren auch immer wieder Sachen, wo ich kurz muss abschlucken und fertig. Ein guter Lehrplatz. Weil, ich glaube, ein Leben lang etwas nachtragen, das ist nicht meins. Das möchte ich nicht. Ich möchte die Zeit, die ich mit ihnen habe, möchte ich einfach noch gut verbringen können.
Also auch etwas wahnsinnig Heilsames so in dieser in dieser Sanftheit, auch im Blick mit anderen, so verstanden?
Ja. Mhm. Ja, aber jetzt nicht, ich bin jetzt nicht zum Buddha geworden oder so. Aber nein, aber schon, ja.
Ja, aber einander sehen im Erleben und das Erleben vom Gegenüber auch wahrzunehmen.
Ja, und ich war ja nur in meinem eigenen Elend, oder?
Ja.
Das hat so keine Perspektive. Mhm. Außer eben der Tod.
Ich denke, jedes Leben nimmt so seinen eigenen Weg. Und für uns alle fühlt sich ganz offensichtlich das Leben so unterschiedlich an. Oder vielleicht auch das Gleiche von außen, das Gleiche erleben hat. Es kann so eine andere Wirkung haben. Und mich interessiert es dabei immer, was wir voneinander lernen können in diesem Sinne. Es geht dir durch den Kopf. Was möchtest du mir, uns allen, weitergeben? Aus deiner Geschichte heraus, aus deinem Leben heraus?
Ich glaube, es ist nicht an mir, euch Lebensratschläge zu geben. Die könnt ihr noch irgendwo schon holen. Was ich für mich muss sagen, ist, das Glück ist hier und jetzt. Also ich habe mal so ein Gedicht geschrieben, wenn es nicht jetzt ist, wenn es sonst.
Der Titel vom RefLab Podcast Festival, wo wir hier sind, ist «Alles wird gut». Ist das ein Satz, den du hast gesagt bekommen, in deinen Tiefpunkten?
Ah ja, natürlich. Und du musst nur wollen und nimm dich doch zusammen. Und,
Und was macht das mit dir? Was macht das mit dir
heute? Also der hat mich dann zumal einfach noch mehr abgedrückt, weil um Himmels Willen, was soll ich denn noch alles? Oder? Ich halte es ja mit mir selber schon nicht mehr aus, was soll ich jetzt noch? Und heute, alles wird gut. Ich würde nicht sagen, alles wird gut. Alles ist gut. Weil wenn es jetzt nicht ist, wenn dann sonst.
Das Hier und Jetzt ist gut.
Ja. Im Wissen darum, dass nie alles 100%. Aber konzentrieren wir uns doch einfach ein bisschen mehr auf das, was gut ist.
Wow. Das sind tiefe Worte, Nicole.
Ja.
In deiner so persönlichen Geschichte, die wir jetzt haben gehört, schwingt irgendwie einerseits viel Trauer mit, aber irgendwie auch wahnsinnig viel Hoffnung, denkt es mir. Und als letztes nimmt mich noch Wunder, wo findest du heute Hoffnung? Und was hoffst du für die Welt?
Jetzt kommt mir aus meinem Büchlein irgendein Zitat, es gibt gar keine Hoffnung. Gibt es Hoffnung?
Gibt es Hoffnung?
Fragen wir, gibt es Hoffnung? Hoffnung, da gehst du vom Ist-Zustand aus und suggerierst, dass es dann besser ist als jetzt, oder? Da sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Also, wenn es nicht jetzt gut ist, wenn es sonst.
Also, nehmen wir es dann mit, die Frage.
Genau.
Gibt es Hoffnung?
Gibt es Hoffnung?
Hey, Nicole, ich bin überwältigt davon, dass du am Tiefpunkt von deinem Leben, an dem Moment, wo du am Leben ein Ende hast wollen setzen, ausgerechnet dann dich für das Leben hast entschieden. Das ist etwas, was mich tief berührt, wie ich mir mit, dass kleine Schritte können helfen können, aus dieser Lähmung rauszukommen, überhaupt in Bewegung zu kommen, rauszukommen aus dem Stillstand, ein Schritt um einen anderen. Gefühl zuzulassen, Gefühl zu teilen, das zu teilen, was einen bewegt. Und in dem Moment, und zwar ohne das schön zu reden, aber Veränderung ist möglich. Immer.
Ja.
Schritt für Schritt, im Hier und Jetzt, wie du es schön sagst. Und die Hoffnung kann dort kommen, wo sie plötzlich ganz unerwartet auftaucht. Wie bei dir mit dem Go von Exit. Du darfst jetzt gehen.
Also etwas vielleicht noch zu diesen Schritten. Irgendwann musste ich auch an die Sucht her, oder? Im Sinne von, es wäre noch schön, wenn das irgendwann weniger würde oder ganz würde aufhören. Und das ist ein sehr langer Prozess. Wenn du 30 Jahre lang Essstörungen hast gehabt, dann kannst du das nicht von einem Tag auf den anderen einfach lassen. Zumal du ja nicht einfach kannst abstinent sein bei Essstörungen. Du musst lernen, einen normalen Umgang mit deinem mit deinem Suchtmittel zu haben. Und das ist sehr viel schwieriger, als einfach abstinent zu sein. Und gut, auch beim Alkohol, mit dem Testen von diesen Hotels und so, das ist mal das Erste, was ich sein lasse. Einfach nicht mehr in die Orte gehen und so. Aber mit dem hast du das Problem noch. Der Suchtdruck ist ja gleich da. Und ich habe dem immer wieder auch nachgegeben, weil ich es nicht anders ausgehalten habe. Und das Gefühl für mich, es gibt gar keinen anderen Weg. Und mit jedem Rückfall, den ich hatte, bin ich im Ziel näher gekommen. Weil jeder Rückfall hat mir gezeigt, dass ich das so nicht mehr will. Und darum, eine Sucht kannst du nicht überwinden, indem du von heute auf morgen eine so eine Sucht aufhörst. Aber indem du das Teil schaust und siehst, aha, das willst du mit dem weiterleben? Nein. Und das Nein gibt dir wieder mehr Energie, für weiterzugehen.
Hey, danke vielmals, Nicole, dass du mir deine so persönliche Geschichte hast erzählt. Merci, dass du das Tabu brichst, dass du über Depression und Suizid redest, aber eben auch über Lebensfreude. Das kann so nach bei Nang sein. Es berührt mich sehr, dass du deine Geschichte teilst, deinen Mut davon zu erzählen. Du bist selber an diesem Abgrund vom Leben gestanden. Ich finde es wunderschön, wie du aus diesem dunklen Abschnitt hast herausgefunden, Schritt für Schritt, Moment für Moment, in ein neues Leben bist gestartet, in ein gutes Leben. Ein Leben, das nebst all den Schwierigkeiten aber auch wieder Platz hat für Schönes. Danke, dass du da warst, Nico.
Merci dir, Tobi.
Und danke dir, die du uns zugelassen hast und euch allen, die hier live sind, dabei waren am RevLab Podcast Festival, wo wir die Episode heute aufgenommen haben. Und wenn du dir selber Hilfe wünschst, wie du vielleicht aus deiner eigenen Situation herausfinden kannst, hier in der Beschreibung von diesem Podcast findest du Kontakt und Infos. Das ist Schritt wie weiter, der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Mehr über uns findest du online auf 143.ch. Produzentin von dieser Folge ist Melanie Häusler. Mein Name ist Tobias Grimm. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.